Oh Mann, es geht gleich los. Wir sind mal wieder nicht fertig. Geht mein Mikro. Wieso sind die Kerzen nicht an? Ich muss alles selber machen hier wieder. Hey, ist Gottesdienst und wir sind nichts fertig hier. Was machst du eigentlich hier? Ich dachte, wir machen das zusammen. Toll, Team, toll, ein anderer macht's. Ja, mach ich wieder alles hier. Du hängst hier rum. Ich dachte, wir machen das zusammen. Wo sind meine Zettel? Das gibt's doch nicht. Wir sind spät. Die Uhr da hinten, die ist noch nie richtig gegangen. Das ganze Jahr nicht. Herr, kümmert es dich eigentlich nicht, dass die mich hier alleine dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll.
Martha, Martha.
Für dich immer noch Papa.
Du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Komm doch einfach mal an. Lass den Stress der Woche hinter dir, setz dich hier zu mir, hör auf das erste Lied und lass dich doch einfach mal überraschen, was dieser Gottesdienst und Gott dir so zu sagen hat.
Ihr könnt anfangen, ja.
Mal bereit. Guten Morgen, herzlich willkommen hier zu diesem Gottesdienst in der FEG Dortmund.
Schön, dass ihr da seid.
Auch ein herzliches Willkommen an unsere YouTube-Community.
Wir freuen uns, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern können und wir wollen hier dem lebendigen Gott gemeinsam begegnen.
Und wir wollen miteinander und voneinander lernen, wie wir Gott besser kennenlernen und ihn im Alltag erleben können.
Mir sind diese Tage in meiner stillen Zeit zwei Verse aufgefallen, die ich mir dann aufgeschrieben habe, die ich euch gerne weitergeben möchte. Die sind im zweiten Petrusbrief. Wer seine Bibel dabei hat, kann die gerne auch mit aufschlagen. Der erste Vers ist 2. Petrus 1, Vers 2. Jetzt müssen wir wissen, wo Petrus ist. Andere machen einen Zettel da rein, damit sie es wiederfinden. So, 2. Petrus 1, Vers 2, da schreibt Petrus am Anfang seines Briefes: Gnade und Friede vermehre sich bei euch dadurch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt. Also die Gnade und der Friede vermehrt sich dadurch, dass wir unseren Herrn immer besser kennenlernen. Und ein ähnlicher Gedanke in 2. Petrus 3, Vers 18, so endet dieser Brief. Da schreibt Petrus: Nehmt vielmehr in der Gnade zu und lernt unseren Herrn und Retter Jesus Christus immer besser kennenlernen. Ihm gehört alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt schon und auch in alle Ewigkeit. Amen.
Genau, also lernen, aus der Gnade zu leben und unserem Retter Jesus Christus immer besser kennenzulernen.
Dazu wird uns auch Judith später in die Predigt mitnehmen. Es soll darum gehen, wie sich Gott als Hirte offenbart, wie wir als seine Herde ihm vertrauen können. Das wollen wir gemeinsam lernen. Ja? Wie ist Gott? Wie offenbart sich Gott? Wie möchte er in unserem Leben dabei sein und wie ist unsere Reaktion darauf?
Genau, da hat die Band auch später noch einige Lieder rausgesucht und da freuen wir uns auch gleich schon drauf.
So, und dann beten wir erstmal zum Anfang. Lieber Herr, wir danken dir, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Wir möchten dir begegnen, wir möchten aufhören, über all das nachzudenken, was uns belastet und das vor deinem Thron der Gnade lassen. Wir danken dir, Jesus, dass du uns würdig gemacht hast, dass wir vor diesem Thron der Gnade stehen können. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du in uns lebst, dass wir durch dich die Beziehung zum Vater haben können und die können wir heute Morgen auch feiern. Herr, wir beten, dass wir dir begegnen können. Wir beten, dass wir mit gehorsamen und aufmerksamen Herzen hören, dass wir mit Ohren eines Jüngers hören und dann auch auf das reagieren, was du zu uns sagst. Wir danken dir, dass du da bist. Wir beten, dass du die Atmosphäre hier prägst. Amen. Amen. Predigt, Musik, Moderation, Technik, alles vorbereitet. Aber das hier soll jetzt keine Veranstaltung sein, wo da vorne einige rödeln und die anderen zuhören oder zuschauen und dann die Show liken oder disliken.
Genau, Paulus hat nämlich an die Korinther geschrieben, dass jeder irgendwas beitragen soll, wenn sie zusammenkommen.
Und das machen wir jetzt heute auch so.
Das machen wir sogar so, dass diejenigen an den Bildschirmen auch mitmachen können.
Also ihr könnt jetzt schon mal eure Handys rausholen aus euren Taschen. Sonst haben wir das nicht so gerne, wenn da nebenher gedaddelt wird. Aber heute brauchen wir die mal.
Genau. Einige von euch, das wurde hier auch schon öfter gemacht, kennen vielleicht Mentimeter. Ich bin ein großer Fan davon. Das geht ganz einfach, wenn ihr auf eurem Handy auf die Website menti.com geht. Und dann kommt da ein Code. Für die, die gute Augen haben, der steht auch da oben. Für die, die nicht so gute Augen haben, lese ich dir mal vor und schreibe den auch hier drauf. Oh, ups. Ganz groß. Ja. Also 7. 6. 8. 5. 1. 0. 3. 3. Und dann kommt ihr hoffentlich, wenn es klappt, auf ein Feld mit der Frage, wer ist Jesus für dich? Und da habt ihr mehrere Felder, wo ihr genau das eben eintragen könnt, wer Jesus für dich ist. Okay, diese Wortwolke füllt sich schon so langsam. Und man sieht hier ganz groß Freund, Tröster, Herr, Heiland, Bruder. Manche würden vielleicht sogar sagen Ehrenbruder. Ja, es füllt sich immer mehr und das ist auch richtig gut. Ich weiß nicht, ob ihr das alle lesen könnt. Hier, ich lese vielleicht noch ein paar mehr vor. Lehrer, Heiland, Vater, Begleiter, Typ am Kreuz, mein Erretter und noch ganz viel mehr.
Sehr schön, vielen Dank.
Das war aber nur der erste Teil.
Genau, es geht ja noch weiter mit, alle sollen ein bisschen mitmachen. Wir möchten euch jetzt bitten, euch kurz mit eurem Nachbarn auszutauschen. Die Frage ist, also ich meine, wir haben jetzt verschiedene Begriffe, wie wir Gott sehen, was er für uns ist. Er ist unser Freund, er ist mein Herr, er ist mein Bruder, er ist mein Tröster. Und die Frage ist jetzt einfach, was heißt das für dich konkret im Alltag? Ja? Wie erlebst du Gott im Alltag jetzt zum Beispiel als Tröster, als Bruder, als Freund? Wie tröstet er dich? Wie leitet er dich? Wie zeigt er deine Liebe? Also, dass wir da einmal kurz mit dem Nachbarn darüber austauschen, was bedeutet dein Glaube im Alltag? Was bedeutet es, dass dein Freund Jesus mit dir im Alltag unterwegs ist? Ungefähr 2 Minuten.
Und dann geht es auch direkt in die Anbetungszeit.
Ich glaube, ihr habt ganz spannende Gespräche, in die ihr vertieft seid. Ihr könnt die gerne noch nach der Predigt mit den Anregungen und nach dem Gottesdienst weiterführen. Wir haben ein paar Lieder rausgesucht, wo nochmal das Bild, wie sehen wir eigentlich Gott und was ist er für uns und wer ist er, verdeutlicht wird. Ich lade euch ein, mit uns in diese Zeit zu gehen. Nutzt die Zeit, für euch zu Gott zu kommen, vor Gott zu kommen.
Ziehen zu dir auf vielen Straßen, aus Nord und Süd und Ost und West. Es ist nicht weit zu deinen Kammern, weil du dich von uns finden lässt. Näher, näher zu dir, näher, mein Gott, zu dir. Näher, näher zu dir, näher, mein Gott, zu dir. Vorn und hinten fest umschlossen, du hast die Hand auf mich gelegt, das Öl der Heilung ausgegossen und Ewigkeit ins Herz gesät. Du hast die Augen eines Vaters, die Sehnsucht lässt mich nie mehr gehen. Wie könnte ich jemals von dir lassen und dein Gesicht nicht vor mir sehen?
Zu den Tiefen des Meers. Bezeug deine Schöpfung, wie herrlich du bist. Von den Farben im Herbst bis zum Frühlingsduft. Jedes Wesen bringt auf seine Art dir sein Lied. Staunen, unbeschreiblicher, unbegreiflicher. Du wirfst die Sterne ins All und du kennst ihre Bahn. Du bist unglaublich, Gott. Allmächtiger und ewiger, wir fallen staunend und ehrfürchtig nieder vor dir. Unglaublich, Gott. Wer weiß selbst jedem Blitz, jeden Donner den Weg? Oder wer füllt im Himmel die Wolken mit Schnee? Gibt der Sonne ihr Licht, ihre Wärme und Kraft? Verbirgt sie doch wieder.
du kennst mein Herz und du liebst mich doch so, wie ich bin. Du bist unglaublich, Gott. Unbeschreiblicher, unbegreiflicher, du wirfst die Sterne ins All und du kennst ihre Bahn. Du bist unglaublich, Gott. Allmächtiger und ewiger, wir fallen staunend und ehrfürchtig nieder vor dir. Du bist unglaublich, Gott. Du bist unglaublich, Gott. You go, I go, where you say, I say, when you move, I move, I will follow. Oh, oh, oh. All your ways are good, all your ways are sure, I will trust in you alone, higher than my sight.
Danke, Herr, dass wir dir auf so verschiedene Art und Weise begegnen können und dass du so vieles für uns sein möchtest und dass du so vieles für uns bist. Und es gibt viele Beschreibungen, mit denen wir viel anfangen können und viele, mit denen wir vielleicht nicht so viel anfangen können. Und ich bete, dass wir dich immer mehr kennenlernen dürfen als der, der du bist, dass wir erkennen, wer du für uns sein möchtest und ja, dass du dich uns offenbarst und dass unsere Augen offen sind, dass unsere Herzen offen sind dafür, dass du uns begegnest und ja, dass wir offen dafür sind, wer du für uns sein möchtest, ob du unser Vater bist, dass du unser Retter bist, unser Erlöser bist, unser Hirte bist. Ich bete, dass wir jetzt in der Predigt von Judith was Neues lernen können dafür, wer du sein möchtest, was du heute zu uns zu sagen hast, was du wer du bist. Ich bete, dass du unsere Herzen, unsere Ohren segnest und dass du Judith segnest. Amen.
Ja, wir haben eben einige Antworten darauf bekommen, wer Jesus für euch, wer Jesus für uns alle ist. Da war vieles Verschiedenes vorbei. Einiges hat sich überschnitten. Manches haben vielleicht viele mit Jesus verbunden. Das fand ich ganz spannend. Und neben so normalen Worten, die leicht verständlich sind, waren da auch ein paar Bilder dabei, ein paar Metaphern, ein paar Vergleiche. Da war zum Beispiel Freund dabei, da war Lamm dabei, Bruder, Löwe, Fortnite war auch dabei. Auf den Vergleich wäre ich gespannt, inwiefern Jesus wie ein Computerspiel ist. Und auch in der Bibel gibt es ja so einige Bilder. Einige dieser Bilder waren ja auch aus der Bibel. Auch dort wird Gott auf unterschiedliche Art und Weise beschrieben. Und da werden eben auch Bilder benutzt, um bestimmte Seiten, bestimmte Eigenschaften Gottes zu beschreiben. Und diese Bilder sind immer ein Versuch, das in menschliche Worte, in menschliche Vergleiche zu fassen, was wir eigentlich nicht fassen können. Wie und wer Gott ist. Diese Bilder sind dabei immer so kleine Stückchen, kleine Puzzleteile von so einem ganz großen, einem ganz vielfältigen Bild. Und bei diesen Bildern, bei diesen Vergleichen muss einem also immer bewusst sein, dass man da immer so einen Aspekt Gottes betrachtet, den Menschen versucht haben zu beschreiben mit Dingen aus ihrem Alltag, mit Dingen, die sie eben kennen. Und viele dieser Bilder aus der Bibel, die mit denen Gott verglichen wird, die stammen eben aus der Alltagswelt der Menschen zu der Zeit, wo die Bibel eben geschrieben wurde, wo sie verfasst wurde. Das ist eine lange Zeitspanne, aber da gibt es eben viele Bilder aus dieser Zeit. Diese Zeiten sahen natürlich dann auch anders aus als heute. Dass zum Beispiel das Bild des Königs so häufig in der Bibel benutzt wird, war vielleicht damals zugänglicher als heute, wo bei uns die Monarchie schon lange vorbei ist. Ein Bild, mit dem Gott beschrieben wird, ist der Hirte. Das ist sehr bekannt. Hirte kommen häufig in der Bibel vor. Das war ein weit verbreiteter Beruf damals. Zum Beispiel König David war Hirte, bevor er König wurde. Auch der große Glaubensvater Abraham war Hirte. Und es wird eben auch von Gott als Hirten gesprochen. Die berühmteste Rede von Gott als Hirten ist wahrscheinlich die im Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist ein sehr bekannter Psalm. In der Advent- und in der Weihnachtszeit, in der wir uns gerade befinden, kennen wir Hirten ja wahrscheinlich eher aus dem Krippenspiel. Wir kennen Hirten aus der Weihnachtsgeschichte. Das waren ganz normale Menschen mit ihrem Beruf, ganz einfache Leute, die aber als einer der ersten das neugeborene Baby Jesus sehen durften. Ich habe uns heute einen anderen adventlichen Text mitgebracht, in dem es eben um Gott als Hirten geht. Und er steht in Jesaja 40 und ich lese uns die Verse 9 und 10. Auf einen hohen Berg steig hinauf, du Freudenbotin Zion. Erhebe mit Macht deine Stimme, du Freudenbotin Jerusalem. Erhebe sie, fürchte dich nicht. Sprich zu den Städten Judas, siehe da, euer Gott. Siehe, der Herr, also Yahweh, kommt als Starker und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Die Situation, aus der dieser Text heraus geboren ist, die hat Lasse vor 2 Wochen in seiner Predigt schon etwas beschrieben. Das Volk Israel erlebt Exil, es erlebt Deportation, also es werden Leute verschleppt, es erlebt Fremdheit, es erlebt überlegene Großmächte, fremde Herrscher, denen sie sich beugen müssen. Und in dieser Zeit ringen sie mit Gott. Sie fühlen sich einerseits von ihm verlassen und nicht gesehen, und zum anderen müssen sie sich durch Prophetenworte auch vorwerfen lassen, dass sie Gott vielleicht nicht immer treu waren. Und in diese Situation hinein wird jetzt durch einen Propheten ein Trostwort gesprochen. Und in diesem Prophetenwort wird Zion aufgefordert, also die Stadt Jerusalem, das ist 2 Worte für die gleiche Stadt, sie wird aufgefordert, eine Freudenbotschaft zu verkünden. Dass Zion oder Jerusalem so angesprochen wird, als wäre sie eine Person, das kennen wir aus dem Lied, was ganz am Anfang gesungen wurde. Tochter Zion, freue dich, jauchze laut Jerusalem. Jerusalem war für das Volk Israel ein großer Identifikationspunkt. Etwas, mit dem sie sich verbunden haben, das sie verbunden hat. Es war das Zentrum für ihre Kultur, für ihre Religion. Und dass also Zion oder auch Jerusalem in dieser Situation des Exils diese Botschaft ihnen verkündigen soll, das war für sie so ein rettender Ruf aus der Heimat. Und die Botschaft, die Jerusalem verkünden soll, diese Trostbotschaft ist: Euer Gott kommt. Ähnlich wie es im Lied Tochter Zion heißt, siehe, dein König kommt zu dir, ist jetzt hier die Botschaft: Fürchte dich nicht, denn Yahweh, dein Herr, kommt. Und zwar kommt er mit seinem rettenden Handeln. Und wie sieht diese Rettung aus? Wie kommt Gott? Als Hirte. Ich finde das an der Stelle ziemlich überraschend, dass ein Hirte der große Retter sein soll. Was ist also an dieser Stelle mit diesem Bild gemeint? Was wird da über Gott ausgesagt? Die Aufgabe eines Hirten damals und auch heute immer noch war ja erstmal Tiere zu hüten, meistens Ziege oder Schafe. Der Hirte hat also eine Herde von Tieren, um die er sich kümmern muss. Er sorgt für sie, dass sie zusammenbleiben, er sorgt dafür, dass sie Futter bekommen, dass sie Trinken bekommen. Also grundsätzlich sorgt er erstmal dafür, dass sie überleben. Wenn sie nicht sterben, hat er schon mal seine Pflicht erfüllt. Der Hirte, der hier beschrieben wird, ist aber nicht einer, der nur das Allernotwendigste tut. Er sorgt nicht nur für Essen oder Trinken, sondern er wird als besonders fürsorglich beschrieben. In dem Vers heißt es ja, die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen, die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Was für eine herzige Beschreibung ist das, dass er die Lämmer in seinem Gewandbausch tragen wird. Ich stelle mir so kleine, wuselige Lämmer vor, die noch so ein bisschen wackelig auf den Beinen sind, die kaum der Herde hinterherkommen, wenn die weiterzieht. Und wie er dann eins von diesen kleinen Lämmern nimmt, auf den Arm nimmt, mit sich trägt und das in seinen Mantel einwickelt, damit es schön warm ist und nicht frieren muss. Und ich stelle mir auch die Muttertiere vor, die eine Schwangerschaft hinter sich haben und eine Geburt, die vielleicht noch geschwächt sind oder auch verletzt, die noch säugen, die sich also um ihre Kleinen noch kümmern müssen und die vielleicht sich auch regelmäßig umdrehen und schauen, ob die Kleinen hinterherkommen. Der Hirte, der hier beschrieben wird, hat das alles im Blick. Der sieht seine Schafe, der sieht die Kraftreserven, die sie noch zur Verfügung haben, der sieht ihre Herausforderungen, ihre besonderen Situationen und er nimmt auf sie Rücksicht. Auf die Kleinen, auf die Schwachen, auf die, die sich um andere kümmern müssen. Er treibt sie nicht an, er lässt sie nicht zurück, weil sie ja alles irgendwie aufhalten, sondern er kommt ihnen entgegen, er hilft ihnen und er trägt sie sogar mit. Für das Volk Israel damals hieß das, unser Gott sieht uns. Er hat uns nicht vergessen. Obwohl wir so weit weg sind von unserer Heimat, von unserem Zentrum Jerusalem, dem Ort, an dem wir normalerweise Gott suchen und an dem wir auch Gott finden, obwohl wir so weit weg sind, ist er immer noch unser Gott. Und er sieht, in welcher Situation wir sind. Er sieht, wie es um uns steht. Er sieht die Schwachen und die Kleinen unter uns. Und er lässt uns nicht allein, er lässt uns nicht zurück, sondern er sorgt für uns. Diese Situation des Exils, die das Volk Israel damals erleben musste, die können wahrscheinlich kaum einer von uns nachvollziehen. Es gibt bestimmt Menschen unter uns, die haben Flucht erlebt, die haben Fremdheit erlebt, die haben erlebt, wie es ist, sich in einem neuen Land einfinden zu müssen. Aber die meisten von uns können sich, glaube ich, nicht vorstellen, wie es dem Volk damals gegangen ist. So eine jahrhundertelange Notsituation. So ein lang andauerndes Gefühl der Verlassenheit und der Fremdheit. Für mich ist das unvorstellbar. Und doch schätze ich, dass viele von uns dieses Gefühl kennen, dass wir weit weg von Gott wären. Dieses Gefühl, dass wir uns fragen, wo ist er denn? Hat er uns vergessen? Vielleicht kennen wir das, uns danach zu sehen, dass er sich uns annimmt. Und auch gerade stecken wir ja in einer, wenn vielleicht auch nicht Jahrhunderte, aber immerhin schon Jahre andauernden Notsituation, einer Ausnahmesituation. Und auch in dieser Situation dürfen wir eben wissen, dass Gott auch hier und heute noch unser Hirte ist. Auch dich und auch mich hat er im Blick. Er weiß um deine Kräfte, um deine Situation, um die Herausforderungen, die du gerade stemmen musst. Vielleicht kennst du das Gefühl, so abgehängt zu werden. Alle anderen sind irgendwie schneller, weiter, höher, kriegen es irgendwie besser hin. Und manchmal fühlt es sich ja auch so an, als würde Gott von uns höher, schneller, weiter, besser erwarten. Als würde er vorauseilen und uns irgendwie abhängen. Aber in diesem Bild des Hirten wird eben deutlich, Gott treibt dich nicht erbarmungslos an. Der ruft nicht Tempo und dann jagt er dir den Schäferhund auf den Hals. Dann prescht er voran und lässt dich irgendwie stehen, ohne sich umzudrehen und du musst dann gucken, wo du bleibst. Sondern er nimmt Rücksicht. Er wartet auf dich, er passt sich, wenn nötig, auch deinem Tempo an und er nimmt dich dann auch in deiner Schwäche auf den Arm und wickelt dich wie so ein Lamm in seinen flauschigen Mantel, wärmt und trägt dich. Gott, der Hirte, kümmert sich auch heute noch fürsorglich um dich. Diesen fürsorglichen Hirten, der sich kümmert, dieses Bild ist, glaube ich, vielen von uns vertraut. Das hat man vielleicht teilweise schon im Kindergottesdienst gehört oder das ist einem sonst bekannt. Dieser gute Hirte, der das einzelne Schaf sieht. In diesem Text hier, in diesen beiden Versen steckt aber noch mehr hinter diesem Bild. Das wird deutlich, wenn wir uns beide Verse mal anschauen. Da wird nämlich auch noch von Gottes Stärke gesprochen und von seiner Herrschaft. Wie passt das mit dem Bild des Hirten zusammen, mit diesem fürsorglichen Hirten? Ein sehr weit verbreitetes Bild vom Hirten heute ist ein sehr idyllisches Bild. Das sind die Bilder, die man oft kennt, Fotos, Zeichnungen. Es ist häufig ein Mann mit Rauschebart, mit so einem Hut. Der hat dann oft so einen meistens eher braunen, gebogenen Stab, wo er sich dann so gemütlich draufstützt und eine Pfeife vielleicht noch raucht. Und dann steht er da auf einer grünen, gemütlichen Wiese mit seinen Schäfchen. Das Wasser plätschert so in einem Bach an ihm und die kleinen Schäfchen trinken da und er steht da in der Sonne und genießt das Leben. Das ist, finde ich, eine ganz schöne Vorstellung. Ganz friedlich, ganz romantisch. Da möchte man den Beruf fast selbst ausüben, oder? Immer an der frischen Luft, die Sterne angucken, keine blöden Mails beantworten. Klingt super. Die Vorstellung, die wir heute haben, hat aber mit dem Beruf des Hirten nicht mehr viel zu tun. Wie der Beruf damals war und ich glaube auch, wie er heute noch oft war. Hirte sein war und ist nämlich ein ganz schön harter Job. Habe ich gelesen und mir sagen lassen, ich habe es noch nicht selber ausprobiert. Aber man ist viel draußen. Man muss mit jedem Wetter irgendwie klarkommen, mit Hitze, mit Regen, mit Stürmen. Irgendwie muss man immer sich um die Herde kümmern. Das Draußensein kommt eher ganz gesund und verlockend vor, wenn man den ganzen Tag im Büro sitzt. Aber so Tag für Tag, Jahr für Jahr draußen in der Wildnis unterwegs sein, ich glaube, das ist ganz schön hart und das kann auch ganz schön einsam werden. Im Alten Testament wird auch berichtet, dass Hirten viele Konflikte auszutragen hatten. Da gab es Streits um Weideflächen, Streits um Brunnen. Da gab es zu viele Hirten oder Bauern, die nicht wollten, dass sie auf ihren Flächen weiden. Man musste sich also auch durchsetzen können. Und man musste auch in der Wildnis gegen wilde Tiere die Herde verteidigen. Dafür war unter anderem dieser Stab und Stecken da. Der wird ja auch in Psalm 23 erwähnt. Mein Stecken und Stab trösten dich. Damit konnte man ganz gut so einem Bären oder so einem Löwen einmal eins in die Mitte stechen oder eins überbraten. Von König David wird das zum Beispiel erzählt, dass er gegen Löwen und Bären kämpfen müsste, um seine Schafe zu beschützen. Dagegen ist so ein reißender Wolf, wie wir den heute wieder in Deutschland haben, wahrscheinlich eine Kleinigkeit. Aber auch den muss man vielleicht einmal ein bisschen pieksen. Das heißt, dieser Job war ganz schön hart. Weil der Beruf damals so verbreitet war, kannten die Menschen damals auch diese Herausforderungen, die Hirten zu bewältigen hatten. Und dementsprechend, wenn sie das Bild des Hirten gehört haben, haben sie ja damit auch, aber eben nicht nur Fürsorge verbunden, sondern auch Führungskraft, Herrschaft und Stärke. Wenn wir dieses Bild für Gott nehmen, löst das vielleicht in dem einen oder anderen ein gewisses Unbehagen aus. Ich glaube, manche von uns haben ein gewisses Problem mit so einer herrschaftlichen, starken Anführerseite Gottes. Zum Beispiel das Bild des Königs strahlt das ja auch aus. Für mich persönlich war dieses Bild nie besonders zugänglich, weil ich mit dem Bild vom König immer Machtstreben verbunden habe, Gier und irgendwie auch so ein Abgehobensein. Aber für das Volk Israel war das ja eine ganz reale, essentielle Notwendigkeit, dass ihr Gott stark ist und dass ihr Gott herrschaftlich ist. Weil sie waren ja unter der Herrschaft von anderen Mächtigen, die sie verschleppten und gegen die sie nicht ankamen. Und in dieser Situation bekommen sie dann die Zusage, dass ihr Gott größer ist. Dass er mächtiger ist, dass er stärker ist, dass er sie verschützt und verteidigt, wie ein Hirte seine Herde schützt und verteidigt und gegen Gefahren von außen schützt. In diesem Bild steckte für sie also die Zusage, er hat am Ende alle Macht in der Hand. Er ist am Ende der wahre Herrscher. Interessanterweise war im alten Orient und auch bei den Griechen und Römern noch lange der Hirte ein ziemlich weit verbreitetes Bild für Herrscher. Zum Beispiel hat sich angeblich Kaiser Augustus auch Hirte genannt, Hirte für sein Volk, für seine Völker. Und das bedeutete eben, er war der starke Hirte, der seinem Volk vorangeht und dem sie dann eben auch folgen. Und darum ist das Bild eben auch so ein bisschen mit dem König verwandt, ein Herrscher, der die anführt, die ihm anvertraut sind. Spannend ist, dass das Idealbild dieses herrschenden Hirten aber war, dass er nicht nur stark und herrschaftlich ist, sondern eben auch fürsorgend. Und darum passt das Bild des Hirten so gut, weil es beides in einem vereint. Die Stärke des Hirten steckt nämlich ja gerade darin, dass er seine Herde schützt und dass er sich um sie kümmert. Ein guter Hirte, so die Vorstellung, will eben nicht, dass die Schafe ihm folgen, weil er so toll ist oder weil er so bewundernswert ist oder weil er so viel Macht dann hat, weil er sie dann kontrollieren kann, sondern er will, dass sie ihm folgen, damit sie auf grüne Wiesen kommen. Er will, dass sie folgen, damit sie Wasserquellen finden und damit sie sicher sind vor Gefahren. Und dass ein Herrscher so eine Art von Hirte ist, Das blieb häufig eine Idealvorstellung. Viele Herrscher sind diesem Bild nicht gerecht geworden. Das wird auch in der Bibel kritisiert, zum Beispiel durch einen anderen Propheten, Propheten Hesekiel. Der sagt: Wehe den Hirten, die sich selbst weiden. Ihr fresst das Fette, also das Wertvolle, und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Auf die Schwachen wartet ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht und das Verlorene sucht ihr nicht, sondern streng und hart herrscht ihr über sie. Hier wird den Herrschern also vorgeworfen, dass sie egoistisch sind, dass sie selbstsüchtig sind, dass sie hart sind und nicht fürsorglich handeln. Sie werden also diesem Ideal des Hirten nicht gerecht. Und das, was da kritisiert wird, von dem gesagt wird, dass sie das nicht erfüllen, von dem wird gesagt, dass Gott das tut. Er weidet seine Schafe. Er wartet auf die Schwachen. Er sucht das Verlorene. In unseren Versen in Jesaja wird also nicht nur die Herrschaft Gottes proklamiert, ausgerufen, sondern es wird auch dargestellt, er ist der einzig gute Herrscher. Gott ist der einzig wahre gute Hirte. Und darum ist es gar nicht so überraschend, dass diese Verse hintereinander sind. Erst der Herr Jahwe kommt als Starke und dann das Bild des Hirten, weil im Bild des Hirten eben diese scheinbaren Gegensätze vereint werden. Die Führung, die fürsorglich ausgeführt wird. Die Stärke, die sich im Schutz der Anvertrauten zeigt. Und die Herrschaft, zu der eben auch gehört, sich um die Schwächsten zu sorgen. Besonders deutlich wird diese Art von hirtlicher, göttlicher Stärke in der Person von Jesus. Diese Prophetenworte aus Jesaja werden Jahre später genutzt, um die Geschichte von Jesus zu erzählen, in den Evangelien. Da wird sich ganz häufig auf Worte aus dem Buch Jesaja bezogen, in dem ja auch unser Text heute steht. Und diese Worte aus Jesaja werden zitiert, um den Menschen erneut eine Trost- und Heilsbotschaft zu verkünden. Wieder ist die Botschaft, der Herr kommt und seine Herrschaft bricht an. Aber diesmal kommt Gott als Mensch. Und seine Herrschaft bricht als Reich Gottes unter den Menschen an. Als Reich, in dem die Maßstäbe der Welt auf den Kopf gestellt werden. Und darum werden viele dieser Worte aus Jesaja eben im Advent gelesen und gesungen, weil die frohe Botschaft, die darin steckt, für uns heute darin besteht, dass Jesus kommt. Dass Jesus gekommen ist. Der Jesus, auf den wir uns im Advent ausrichten und auf den wir warten. Und von diesem Jesus wird berichtet, dass er sich auch als Hirte bezeichnet hat. Auch er hat sich mit dem Bild des Hirten beschrieben. Einige Verse aus Johannes 10. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Und ich gebe mein Leben für die Schafe. In diesen Worten Jesu wird noch klarer, wie Gott als Hirte ist. Einer, der sogar sein Leben für seine Schafe gibt, für seine Herde. Hier besteht die Stärke des Hirten in der Liebe und in der Hingabe und in der Aufopferung des Hirten. Und es ist so vielsagend, dass Gottes größter Triumph nicht in einem militärischen Schachzug besteht oder in einer anderen Machtdemonstration, sondern in einer Person, die stirbt für eine Botschaft der Liebe und aus Hingabe an die Menschen. Und dass darin der größte Sieg besteht, nämlich der Sieg über den Tod. In Jesus zeigt sich ganz klar und ein für alle Mal, dass Stärke und Fürsorge keine Gegensätze sind, sondern Gott, der Hirte, ist stark, weil er seine Herde liebt. Die Herde, von der da immer gesprochen wird, die bedeutet in Jesaja das Volk Israel. Die Herde Jesu wiederum, dazu gehören noch mehr. Die, die seine Stimme gehört haben, die ihm begegnet sind, die ihm folgen, seine Gemeinde. Konkret heißt das, in diesem Bild sind die, die Jesus folgen, die Gemeinde, Schafe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das Bild, das ich von Schafen habe, ist jetzt nicht besonders positiv. Ich habe so ein Bild von Schafen, dass sie keine Ahnung von gar nichts haben, dass sie ganz schön blöd sind und dass sie gerade nur so bis zum nächsten Grashalm denken können. Unter anderem wurde mein Bild, glaube ich, geprägt durch den Film Schweinchen Babe. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Ich habe den als Kind sehr oft gesehen. Da geht es um ein kleines Schweinchen, das den Job als Schäferhund machen soll. Ist halt so ein Kinderfilm, in dem können die Tiere auch reden. Und die Schafe, die sind zwar nett und die lassen auch irgendwie mit sich reden, aber in meiner Erinnerung waren sie halt eben nicht die hellsten. Vielleicht hast du da ähnliche Verknüpfungen mit Schafen im Kopf. Deswegen würde ich dir das nicht verübeln, wenn du vielleicht etwas beleidigt bist, wenn du in diesem Text mit Schafen verglichen wirst. Das Interessante ist, die Menschen, für die dieser Vergleich damals geschrieben oder gesprochen wurde, die hatten etwas andere Verknüpfungen. Die hatten wahrscheinlich Schweinchen Babe nicht gesehen. Und vor allen Dingen hieß für sie, Schaf sei nicht unbedingt blöd sein oder dumm sein, sondern sie haben damit vor allen Dingen verknüpft, dass Schafe zutraulich und vertrauensvoll sind. Sie folgen ihrem Hirten, weil sie ihm vertrauen. Weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass er sie versorgt und dass sie bei ihm gut aufgehoben sind. Wenn wir also mit Schafen, mit einer Herde verglichen werden, dann geht es genau darum, dass wir dem Hirten vertrauen. Dieses Bild möchte uns vermitteln, dass der Gott, der sich in Jesus vorstellt, vertrauenswürdig ist. Und dass wir uns ihm anvertrauen können, dass er fürsorglich mit uns umgeht, dass er uns eben nicht im Stich lässt. Mit dem Vertrauen ist das ja so eine Sache. Das kann nicht verordnet werden. Das kann vielleicht eingeübt werden. Und es braucht auch so ein Stückchen Mut, ein Stückchen Einlassen. Aber es braucht vor allen Dingen Zeit. Zeit, in der es wachsen kann, Zeit, in der Begegnung passieren kann, in der sich jemand als vertrauenswürdig erweisen kann. In den Worten über den Hirten steckt für uns die Zusage, dass Gott ein Hirte ist, dem es nicht darum geht, dass er als Anführer die Macht hat. Oder der seine Schafe links liegen lässt oder der bei Gefahr vorschnell aufgibt. Sondern dass er ein Hirte ist, der wirklich an seinen Schafen gelegen ist. Der sich wirklich um seine Schafe sorgt und der seine Schafe von Herzen liebt. Jedes einzelne. Vielleicht hast du diesen Gott als diesen Hirten schon erfahren. Vielleicht wünschst du dir sehnlichst, das wieder zu erfahren oder zum ersten Mal zu erfahren. Auch darum geht es ja in der Adventszeit, um so eine Sehnsucht, um ein Warten, um ein Hoffen, auf ein Wünschen, auf diese Begegnung mit Jesus, mit dem Hirten. Vielleicht nimmst du dir in dieser Adventszeit, an diesem Adventssonntag, etwas Zeit dafür. Ich weiß, es wird immer im Advent gesagt, man soll sich irgendwie Zeit nehmen und dann ist es doch wieder hektisch und dann schafft man sich, das ist auch ganz normal. Aber wenn du diese Sehnsucht spürst, dann lohnt es sich, dir nachzugehen, dir ein paar Minuten Zeit zu nehmen und dich auf Gott auszurichten. Oder an deinem hektischen Alltag die Erwartung zu haben, dass er dir auch darin begegnen kann. Und dann Advent im wahrsten Sinne des Wortes zu feiern, in dem Warten und Erwarten in der Ausrichtung auf Jesus. Und ich wünsche dir, dass sich dieses Warten lohnt. Dass du ihn erlebst, diesen Hirten, der von sich sagt, dass er ein guter Hirte ist. Amen.
to know my name, would care to feel my hurt. Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor. Catch me when I'm falling, and you've told me who I am. I am yours, I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you can.
Vielen Dank. Wir haben als Gemeinde natürlich erstmal das Anliegen, dass wir Gott immer besser kennenlernen. Ja, da nutzen wir auch unsere Veranstaltungen, Gottesdienste, Hauskreise. Wir haben aber auch die Verantwortung, Licht in dieser Welt zu sein. Und dafür haben wir auch ein ganz tolles Werkzeug, nämlich das Gebet. Ja, wir können mit Gott in Verbindung treten und wir möchten gerne dann auch heute im Rahmen von diesem Gottesdienst einen Block haben, wo wir beten. Das ist jetzt natürlich hier mit den Masken und mit dem Raum und mit der Übertragung ein bisschen schwierig. Deshalb hatten wir im Vorfeld ein paar Leute angesprochen, die ich jetzt bitte, auch nach vorne zu kommen, dass wir sagen, wir möchten als Gemeinde auch Fürbitte tun für verschiedene Anliegen. Also ihr könnt auch gerne dazu jetzt aufstehen.
Ja, lieber Vater, zuerst einmal möchte ich dir danken für die neue Regierung, die wir seit dieser Woche haben. Und insbesondere möchte ich dir dafür danken, dass der Übergang in unserem Land, in einer Demokratie, so viel einfacher ist als in vielen anderen Ländern, wo das häufig mit Gewalt und Umstürzen verbunden ist. Hab Dank dafür. Ich möchte dich aber bitten, auch für die großen Herausforderungen, die diese Welt und damit auch die neue Regierung hat. Ich möchte dich bitten für gute Entscheidungen in der Pandemiekrise. Ich möchte dich auch bitten, dass die Zerrissenheit in unserem Land nicht größer wird, gerade über dieser Frage. Und möchte dich bitten, dass wir auch als Christen da einfach Friedensstifter sind. Ja, und ich möchte dich auch bitten für die großen Brandherde dieser Erde. Du siehst, dass die Großmächte immer stärker sich entzweien, dass die Situation überhaupt nicht gut ist. Ich möchte dich da bitten um Weisheit der Politiker. Und ich möchte dich auch für die Flüchtlinge bitten. Ja, du siehst die Bilder, die sich gerade an der polnisch-ukrainischen, weißrussischen Grenze abzeichnen. Du siehst die große Not der Leute da. Ja, auch da möchte ich dich bitten. Und es gibt so viele andere Brandherde in dieser Welt. Ich möchte dir einfach sagen, Herr, erbarme dich.
Lieber Vater, wir sagen dir Dank, dass du uns gerade jetzt wieder in dieser Zeit daran erinnerst, dass du einen Weg für unsere Errettung geschaffen hast. Lieber Vater, du hast das Liebste, was du hattest, deinen Sohn, in den Schmutz dieser Welt gesandt. Danke, Herr Jesus, dass du diesen Weg gegangen bist, dass du als Kind in der Krippe gekommen bist und dass dein Weg bis zum Kreuz ging. Danke, dass du uns deine Liebe und die Liebe des Vaters gezeigt hast. Herr, und danke, dass du uns mit dem Bild des liebenden Hirten, Herr, in deine Nachfolge rufst. Wir bitten dich gerade jetzt in dieser Zeit, dass wir uns neu ausrichten auf dein Kommen. Wir bitten dich auch für die ganzen Aktivitäten, die stattfinden, dass Menschen aus verschiedenen Kirchen und Gemeinden hinausgehen zu Menschen am Rand der Gesellschaft und dass sie ihnen das Licht, dein Licht und deine Liebe bringen. Ach, wir bitten dich da, dass es gute Gespräche gibt und dass noch viele Menschen erkennen, Herr, dass die Rettung nur durch dich geschieht. Danke, dass wir dich auch bitten dürfen für die ganzen Gottesdienste zur Weihnachtszeit. Herr, segne du deine Boten, rüste du sie aus mit deinem Geist und schenke, dass Menschen begreifen, Herr, dass Weihnachten nicht aus Kaufen und Schenken und Feiern besteht, sondern dass Weihnachten deine Ankunft bedeutet. Herr, schenke, dass noch viele Menschen gerade in dieser Zeit umkehren zu dir. Danke, dass wir auch dies dir bringen dürfen. Amen.
Lieber Vater, wir wollen noch an die Menschen denken, die unter den Folgen der Pandemie zu leiden haben, die einsam sind, darüber auch schwermütig werden. Leute, die Angehörige verloren haben. Leute, die selbst erkrankt sind und darunter immer noch leiden müssen an den Spätfolgen. Mir fallen auch zwei Leute ein, für die ich einfach hier fürbittend eintreten möchte. Und wir wollen an die denken, fürbittend, die auf der Flucht sind vor Terror, vor Krieg und Gewalt, die an den Außengrenzen der Europäischen Union warten, hoffen, dass sie rein können, leiden dort auch jetzt unter der Kälte. Herr, erbarm dich über diese Menschen. Und wir bitten dich auch für die Menschen, die unter den Folgen des Klimawandels leiden und vielleicht nicht fliehen können, die unter Hitze und Dürre und Naturgewalten zu leiden haben. Erbarme dich. Und ich bitte dich auch für die, in den Kriegs- und Krisengebieten leben und aushalten müssen, die vielleicht auch in Gemeinden dort leben und jetzt auch mit dir zusammen Gottesdienst feiern, aber auch alle anderen. Herr, erbarm dich. Diese Welt ist in Aufruhr, die Welt ist in Not. Herr, erbarm dich. Amen.
So, sehr gut. Es gibt noch ein paar weitere Ansagen, unter anderem zu Weihnachten. In weniger als 2 Wochen ist schon Heiligabend. Und wir möchten das als Gemeinde natürlich wie üblich auch zusammen feiern. Wir haben als Gemeindeleitung schon länger überlegt, wie wir das gut gestalten können. In dieser Pandemiezeit mit Beschränkungen und wo man immer nicht so richtig weiß, wie sich die Lage entwickelt. Vor einer Woche oder vor 2 Wochen gab es schon mal die Ansage, dass wir 2 Gottesdienste outdoor haben werden. Wir mussten jetzt aber dann nochmal justieren oder wollten nochmal justieren und das etwas anpassen an auch die Bedürfnisse der Gemeinde. Uns war besonders wichtig, dass möglichst viele Leute kommen können, dass es möglichst sicher ist in dieser Pandemiesituation und dass wir auch ein Stück Planungssicherheit haben. Und deswegen wird es jetzt folgendermaßen laufen. Wir werden wie üblich 2 Gottesdienste haben, einer um 15.30 Uhr und einer um 17.30 Uhr. Der erste Gottesdienst ist ein Gottesdienst für alle Generationen und der wird draußen weiterhin stattfinden, in unserem Gemeindegarten. Da wird es ganz abenteuerlich, gemütlich mit Lagerfeuer und so weiter. Da kann man sich also auf was Spannendes freuen. Und der zweite Gottesdienst wird hier drinnen in unserem Gemeindesaal stattfinden, die Christvesper. Das wird etwas ruhiger und besinnlicher und vielleicht ein bisschen traditioneller. Wir bitten euch, für jeweils einen der Gottesdienste euch anzumelden. Das bedeutet nur für einen der beiden und euch aber auf jeden Fall anzumelden, damit wir wissen, mit wie vielen wir rechnen und weil es eben doch auch bis zu einer bestimmten Größe nur geht, sowohl im Garten als auch hier. Draußen können ein bisschen mehr sein als hier drin und trotzdem möchten wir einfach mit dem rechnen können, wie viele kommen. Also bitte meldet euch an. Dafür gibt es auch einen Zeitraum. Wir wollten es allen die gleiche Chance geben, sich anzumelden, nachdem sie die Informationen bekommen haben. Es lesen vielleicht nicht alle immer die E-Mails oder bekommen nicht alle immer die E-Mails mit den Infos. Deswegen ab kommenden Dienstag, ab dem 14. könnt ihr euch für einen der Gottesdienste anmelden, bis zum 22. Das ist der Mittwoch drauf. Also meldet euch auf jeden Fall an, wenn ihr schon wisst, dass ihr kommt, oder meldet euch auf jeden Fall an. Für alle, die dann nicht kommen können oder nicht kommen wollen oder wenn das Wetter zum Beispiel miserabel wird, wird es eben auch einen Livestream geben. Der zweite Gottesdienst wird live über YouTube übertragen. Das heißt, für alle Eventualitäten, falls es nochmal eine volle Katastrophe gibt und wir hier nur ganz wenige sein dürfen, können alle auch zu Hause dann den Gottesdienst mitverfolgen. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, kommt gerne auf uns zu, auf die Gemeindeleitung. Sonst sehen wir uns an Heiligabend und wir freuen uns auf euch. Der Woche noch, aber gut.
Wir sind schon wieder fast am Ende unseres Gottesdienstes.
Apropos Ende. Jonas an der Technik macht heute das letzte Mal Technik.
Genau, vielen Dank für alles, was du schon für uns getan hast.
Genau. Der Bundestag wird immer jünger, die Bundesregierung wird immer jünger, auch bei uns werden wir immer jünger.
Vielen Dank auch Nevio für den Beamer.
Genau. Also wenn du mal guckst, was das hier für ein Frühsport ist, hier bei den Folien mitzuhalten, also das ist wirklich klasse und es ist wirklich gut, dass wir dann auch erfahrene Leute haben, die dann in die Jungen investieren, das ist, was wir tun. Ja? Und das sehen wir auch hier in der Technik, das ist schon mal echt super, vielen Dank. Und natürlich auch alle anderen, die jetzt sichtbar und unsichtbar dafür sorgen, dass unsere Gemeindeveranstaltungen laufen, die dazu beitragen, dass die Heiligen ermutigt werden, dass die Gemeinde, also der Leib Christi, gebaut und gestärkt wird.
Noch jüngere Leute sitzen draußen im Foyer und verkaufen nämlich Weihnachtskarten, die sie selber gebastelt haben.
Der KIGO unterstützt nämlich dieses Projekt Arca Ejedes. Dieses FEG-Projekt fördert missionarische Einsätze mit einem Entdeckermobil, das von Dorf zu Dorf fährt. Und Stefan hat mir ja gesagt, aufgrund von Corona hat das Projekt noch ein finanzielles Defizit. Also ihr könnt gerne noch draußen das Projekt unterstützen, indem ihr da Weihnachtskarten bei den Kindern kauft.
Jetzt hat Kelvin noch eine Ansage.
Ja. Jede Woche wieder. Genau. Wir haben ja gerade viel von Hirten gehört und ich möchte jetzt mal die Rolle des Hirtenhundes übernehmen, wie dieses nette kleine Schweinchen, und der so ein bisschen die Herde zusammenhält und anschnauzt, weil sie nicht arbeitet. Das seid ihr. Genau, wir waren gestern im Garten und haben Laub weggemacht. Wir, das waren die drei Hauptamtlichen, meine Wenigkeit und Hille. Da ein großes Dankeschön an Hille. Mein Problem dabei ist, wir haben einen sehr großen Garten. Und wir haben auch sehr große Bäume mit entsprechend vielen Blättern dran. Das heißt, es ist ein enormer Aufwand, der da betrieben werden muss, jedes Jahr, um diese Blätter wegzumachen. Das hat in den vergangenen Jahren hat das sehr gut geklappt, weil wir als Jugend immer gesagt haben, komm, wir tun der Gemeinde den Dienst. Dieses Jahr konnten wir das nicht. Und deswegen habe ich die Anfrage an diese Gemeinde gestellt, hey, es wäre super schön, wenn ihr gestern gekommen wäret, um diese Blätter wegzumachen. Gekommen ist sehr wenig. Und das finde ich nicht gut. Das finde ich sogar sehr miserabel. Weil wir sind sehr viele Menschen und ja, Weihnachten ist stressig, ist aber stressig für alle. Also auch für die drei Hauptamtlichen, Hille und mich. Und trotzdem waren wir da. Und vielleicht mal das so mitnehmen und sagen, beim nächsten Mal die Stunde, und das wäre wirklich nicht mehr gewesen, wenn wir einige mehr gewesen wären, die kann ich aufbringen und dafür verschiebe ich vielleicht mein Kaffee trinken um eine Stunde nach hinten. Da ich euch jetzt nicht damit so stehen lassen möchte, habe ich was ganz Praktisches für euch. Nach dem Gottesdienst kann jeder zusammen mit mir in den Garten gehen, kriegt da sogar Handschuhe und dann könnt ihr die Laubberge, die gestern zusammengerecht wurden, in schöne Säcke packen und die an die Straße bringen. Dann könnt ihr das direkt wieder gut machen, was gestern nicht gut geklappt hat. Dankeschön.
Freue ich mich schon drauf. Letzte Woche wurde ja schon angekündigt, dass diesen Sonntag wieder ein FEG-Spendentag ist.
Es gibt dazu ein Video, aus dem wir einen Ausschnitt zeigen wollen. Das komplette Video findet ihr auf der Homepage vom Bund der FEG. Nevio, Film ab.
2018, als ihr mich angefangen habt zu unterstützen, habe ich hier zuerst in Korsiak eine Jüngerschaftsschule gestartet mit ungefähr 10 Jugendlichen. Das ging das ganze Jahr. Jetzt habe ich Zeit, um zu dienen. Auch damals habe ich gedient, aber 12 Stunden am Tag arbeiten plus noch in der Gemeinde dienen, das war nicht einfach. Meine Vision ist, dass in ungefähr 5 bis 6 Jahren jedes dieser Dörfer, zu denen ich hinfahre, eine Gemeinde hat, einen Pastor hat, eine Leiterschaft hat und dass die selbstständig ohne mich funktionieren.
Damit an solchen Orten in Südosteuropa, wie wir sie mit Angel kennengelernt haben, Gemeinden entstehen. Gemeinden als ein Segen, als ein Hoffnungszeichen für die Menschen und für die ganzen Orte. Dafür bitten wir Sie um Ihre Unterstützung am Spendentag 4 für Gemeinden helfen. Schenken Sie Hoffnung. Herzlichen Dank.
Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland.
Genau. Während des Schlusslieds gehen hier gleich ein paar junge und attraktive Menschen rum und sammeln das Opfer ein. Wenn ihr euch jetzt Sorgen macht, weil ihr leider nur den Fuffi dabei habt, den ihr natürlich auch reinschmeißen könnt, oder aus anderen Gründen jetzt nichts dabei habt, dann könnt ihr das auch überweisen.
Thank you.
mich zu frischem Wasser führt. Du hast so reich gedeckt des Königs Tisch für mich, für mich. Du bist mein Stecken und mein Stab und wandre ich im finsteren Tal. Fürcht ich kein Unheil mehr, denn du bist hier bei mir, bei mir. Ich komm an deinen Tisch, ich komm und ich bin. Mein Haupt gesalbt mit Öl, den Becher bis zum Rand gefüllt. An deiner Hand wird meine Seele still, sie wird still. Ich komm an deiner
Mein liebes Kind, ich bin der Herr, dein Hirte, dir wird nichts mangeln. Ich weide dich auf einer grünen Aue und führe dich zu frischem Wasser. Ich erquicke deine Seele und ich führe dich auf rechter Straße um meines Namens willen. Und ob du schon wanderst im finstern Tal, fürchte kein Unglück, denn ich bin bei dir. Mein Stecken und Stab trösten dich. Ich bereite vor dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Ich salbe dein Haupt mit Öl und schenke dir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden dir folgen dein Leben lang und du wirst bleiben in meinem Haus, im Hause des Herrn, immer da. Amen. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag, einen guten Start in der Woche. Eine gute Zeit mit dem Herrn. Tschüss, vielen Dank.